Wir bleiben noch ein bisschen in der Raumsoziologie, weil die Raumsoziologie, so wie diese quantitative Bestimmtheit der Gruppe, eine der Schlüsseltexte der semmelschen Soziologie darstellt, erstens und zweitens, weil die Raumsoziologie vielleicht der Bereich der Soziologie ist, der für angehende Pädagogen interessant ist, die es ja in ihren Klassenkonstellationen eben immer mit räumlich veranschaulichten Gruppenprozessen zu tun haben. Eine Schulklasse ist oder auch ein Seminar oder eine Wandergruppe, das sind immer räumliche Veranschaulichungen von Selbstdefinitionen in Relation zu einer gedachten Gruppenzugehörigkeit. Also wie ich mich in der Gruppe fühle oder als Mitglied der Gruppe definiere, so suche ich meine Platzierung in einer räumlichen Anordnung. Sodass wir in der Raumplatzierung von Akteuren immer identifizieren können, eine Selbstplatzierung in der Gruppe. Sage mir, welche Stelle im Raum du suchst, und ich sage dir, wer du bist. So etwas übertrieben formuliert könnte man die Soziologie der Schulklasse oder überhaupt die Soziologie jeder Gruppenformation in einer räumlichen Struktur interpretieren. Derjenige oder diejenige, die in den Kommunikationsformen einer Gruppe an die Peripherie geraten sind oder sich in der Peripherie selbst bewegen, die werden diese Position in der Regel auch räumlich zum Ausdruck bringen. Die Partizipationsbereitschaft, also die Bereitschaft zur Mitarbeit, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Resonanz auf eine laufende Kommunikation, alles das wird räumlich veranschaulicht und, wie gesagt, durch die Selbstplatzierung im Raum zum Ausdruck gebracht. Und wenn wir dieses Argument, das von Simmel in diesem Kapitel über den Raum und die räumlichen Ordnungen entworfen wird, wenn wir diese Argumentation jetzt evolutionsgeschichtlich reformulieren oder über eine Evolutionsgeschichte Perspektive sprechen, dann sehen wir sehr schnell, die Errungenschaft, die die Gattung Mensch erreicht, mit dem Erreichen des aufrechten Ganges, über den die Möglichkeit einer Raumdurchschreitung und einer Raumbewältigung eingesetzt wird, die diese Gattung gegenüber anderen Gattungen auszeichnet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also man kann ja nicht anders als beim Anschalten des PCs konfrontiert werden zu werden mit so einer Seite. Und da taucht da seit so ein paar Wochen so ein Gorilla auf, der aufrecht geht. Also ich gehöre zu denjenigen, die sich diesen kleinen Filmausschnitt immer wieder anschauen. Der wird da gezeigt, irgendwie in so einem englischen Zoo spielt sich das, glaube ich, ab. Also ein völlig durchgeknallter Gorilla, der eben nicht mehr auf allen Vieren läuft, sondern der läuft aufrecht. Also in diesem Gorilla kann man sozusagen nachverfolgen, so ein kleiner halbminütiger Filmausschnitt, was in der Evolutionsgeschichte der Gattung der eigentlich dramatischste Einbruch darstellt, nämlich die Entwicklung des aufrechten Gangs. Und es wird auch sehr schön sichtbar, welche Vorteile mit der Möglichkeit der Selbstplatzierung in einer Vertikale für eine so ausgezeichnete Gattung verbunden sind. Nämlich dieser besagte englische Gorilla, also der Gorilla aus diesem englischen Zoo, der kriegt natürlich durch den aufrechten Gang eine ganz andere Wahrnehmungsmöglichkeit, wird privilegiert in seiner Wahrnehmung, mit der Folge, dass er derjenige ist, der das Futter oder das attraktive Nahrungsangebot in dem Territorium als erster identifiziert und natürlich auffrisst. Das ist da mehr oder weniger amüsant vorgeführt, aber es zeigt uns, Stichwort Raum und die Platzierung von Akteuren im Raum, welche rasante evolutionsgeschichtliche Entwicklung eintritt mit der Möglichkeit, dass die Muskulatur auf die Möglichkeit des aufrechten Gangs umgestellt wird und über diese Umstellung auf den aufrechten Gang, das ist eine Parallelentwicklung, die auch ein paar Millionen Jahre dauert, durch diese Umstellung wird dann eine Differenzierung der Lautartikulationsorgane, also die gesamte Kehlkopforganisation, wird umstrukturiert und differenziert, weil mit der Möglichkeit der erweiterten Raumwahrnehmung der Zwang entsteht, in der Raumwahrnehmung auftauchende Gegenstände oder sich bewegende Gegenstände, also Akteure, zu identifizieren und diese Identifikation lautlich zu überprüfen. Wenn Sie so wollen, die Geburtsstunde des Rufens, die evolutionsgeschichtliche Geburtsstunde des Hallo, ist dieser Entwicklung in den aufrechten Gang eigentlich beigesellt oder zugeordnet. Also eine Komplementärentwicklung, die beginnt, wie gesagt, mit der Selbstplatzierung in der Vertikale und die dann gattungsgeschichtlich eine dann endgültig von den vorhumanen Gattungen sich unterscheidende Spezifikation der Lautartikulationsorgane nach sich zieht. Denn das gilt ja für die menschliche Gattung auch, ausgestattet mit zwei Extremitätenpaaren, das ist ja alles bei den Affen auch schon da, die Greifmöglichkeiten gleichermaßen. Aber was den radikalen Umbruch oder den radikalen evolutiven Bruch bestimmt, ist die Differenzierung der Lautartikulationsorgane. Also praktisch der gesamte Kehlkopf wird hochspezialisiert zum differenzierten Erzeugen von Kommunikationen, über die ich den Gegenüber, der in dieser Raumzone auftritt, zu identifizieren in der Lage bin. Und nicht nur identifizieren, also hallo, ach guten Tag, Herr Nachbar, sondern identifizieren zum Zwecke der Erzeugung einer kooperationsorientierten Sozialität, die dann in der menschlichen Gattung auf eine atemberaubend komplexe Weise einsetzt. Natürlich haben auch die tierischen Gattungen in einer Raumkonstellation eine minimale Fähigkeit der Kooperation. Aber diese minimale Fähigkeit der Kooperation ist unvergleichbar mit dem in der menschlichen Gattung einsetzenden Kooperationsvermögen. Und dieses Kooperationsvermögen ist interessanterweise eben sprachgesteuertes Kooperationsvermögen. Und diese Sprachsteuerung, die müssen wir uns ja nicht vorstellen als etwas, was irgendjemand sich da plötzlich einfallen lässt, ach, diese Gattung versehen wir doch bitte sehr mit einer differenzierten Lautartikulationsmöglichkeit, sondern diese Differenzierung der Lautartikulation ist ihrerseits durch die Expansion der Gattungen in den Raum der Natur erzwungen. Die Gattungen expandieren in die Räume, die die Natur ihnen offeriert, und expandieren natürlich zum Zwecke der Ressourcenverwertung, also der Nahrungsaufnahme, der komplexeren Nahrungsaufnahme. Und über diesen Weg der Expansion in die Räume, die die Natur, also die Erdkugel gleichsam, offeriert, über diese Expansion in die Räume der Natur entsteht ein Kommunikationszwang, der jetzt in dem Moment, wo die Gattungen in die Situation gebracht werden, auch aufrechten Gang zu praktizieren und sich in ihm zu bewegen, parallelisiert wird, begleitet wird von einer, wie gesagt, explosionsartig zunehmenden Steigerung des sprachlichen Artikulationsvermögens. Das bestimmt die Geschichte der Sprache, der menschlichen Sprache. Und es ist außerordentlich interessant zu sehen, diese Geschichte der Sprache hat etwas mit unserem Thema Raum und Platzierung der Akteure im Raum zu tun. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal schon davon gesprochen, dass die Raumwirkung auf den Menschen, so stellt Simmel sich das vor, eine Wirkung ist, die von einem fantasierten Raum ausgeht. Also nicht, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, der Raum als eine Materialität erzwingt gleichsam die oder jene Kommunikation, sondern der Raum wird von den Menschen als eine Beziehungskonstellation fantasiert, wenn Sie so wollen, entworfen, projektiv entworfen. Und nach Maßgabe dieses Entwurfs folgen bestimmte Handlungen, also in Reaktion auf eine fantasierte Raumqualität müssen wir uns das Handeln der Menschen erklären. Also wenn wir den Fahrstuhl als Beispiel nehmen, mit seiner für ihn typischen, eigentümlichen Choreografie unseres Auftritts, dann ist diese Choreografie, in der Menschen im Fahrstuhl auftreten, eine Wirkung ihrer Vorstellung von der Enge des Raumes. Nicht unbedingt von der tatsächlichen Enge, sondern von der gedachten Enge, bezogen auf die sie beispielsweise dann eine Reaktion, die wir ja alle beobachten können, in Reaktion auf diese gedachte Enge, sie dann an die Wand gehen oder mit den Augen mögliche Fluchtpunkte identifizieren im Fahrstuhl. Also die Leute, die da nach oben gucken und noch einmal prüfen, ob es auch oben keine Fluchtmöglichkeit gibt. Was ist dieser Blick nach oben? Der dann irgendwann landet an diesen Ziffern, die da leuchten oder eben nicht leuchten. Da landet man dann mit dem Blick. Also es gibt die unterschiedlichsten Choreografien, stellen wir uns das so vor. Überhaupt die Bewegung des Menschen im Raum folgt eigentlich immer einer Choreografie. Im Übrigen macht diese Soziologie des Raumes, die der Simmel entworfen hat, sich natürlich zunutze, das sogenannte Bühnenbild oder die Dramaturgie, also es gibt spezialisierte Kompetenzen, die darauf spezialisiert sind, sich die fantasierten Raumwirkungen für das Erzeugen spezifischer Kommunikationseffekte eben auszudenken, auszumalen und entsprechend den Raum zu arrangieren. Frankfurter Schauspielhaus, antike Stücke, die da aufgeführt werden, Phädra oder was auch immer, da sehen Sie plötzlich, dass die Bühne im Unterschied zur klassischen Bühne so gebaut ist, dass diese Akteure, diese Protagonisten so gut wie keine Möglichkeit haben, auszuweichen. Also da wird sozusagen eine fantasierte Dichte zu einer Kommunikationszumutung an die Akteure und selbst schon Aussage über das Stück durch die Verengung des Raumes wird von vornherein die Dramatik oder die Krisenhaftigkeit der dann sich abspielenden Kommunikation veranschaulicht. Das machen Dramaturgen, wie gesagt, und Bühnenbildner, die müssen also darüber nachdenken. Wir haben da also ein bisschen schon drin uns drin bewegt, in dieser Konstruktion des Raumes. Simmel schreibt, in dem Maße, naja, also ich nochmal ein Zitat dazu, vor allem am Grund und Boden, der die Bedingung ist, die Dreidimensionalität des Raumes für unsere Zwecke zu erfüllen und zu fruktifizieren. Also der Raum, so seine Argumentation, eröffnet also die Möglichkeit einer Dreidimensionalität und auf die Dreidimensionalität bezogene Wahrnehmung des anderen, des Gegenübers und auch Wahrnehmung meiner selbst. Und er fährt fort, in dem Maß, in dem ein gesellschaftliches Gebilde mit einer bestimmten Bodenausdehnung verschmolzen oder sozusagen solidarisch ist, hat es einen Charakter von Einzigkeit oder Ausschließlichkeit, der auf andere Weise eben nicht so erreichbar ist. Also wenn eine Raumwahrnehmung mit einem Territorium verknüpft wird, dann, so sein Argument, bildet sich die Idee einer Ausschließlichkeit, in der die Akteure sich bezogen auf diesen Raum bewegen, aus. Und das prominenteste Beispiel ist natürlich die Staatlichkeit. Also die Vorstellung, dass Akteuren das Territorium, auf dem sie sich in einer muttersprachlich gebundenen Spezifikation kommunizierend bewegen, dass dieses Territorium ein eigenes Territorium ist. Diese Ausschließlichkeit und Einzigkeit, wie er das nennt, der Wahrnehmung des Territoriums, führt zu einer besonderen Solidarität unter den Mitgliedern der Gemeinschaft, die sich auf diesem Territorium bewegt. Diese Solidarität führt im Einzelnen dazu, dass man sogar bereit ist, für die Aufrechterhaltung der Gemeinschaft auf diesem Territorium selbst sein Leben preiszugeben. Also man geht in den Krieg, um das eigene Territorium gegenüber den Ansprüchen anderer Gemeinschaften zu verteidigen. Daran haben wir sozusagen eine ganz besonders krasse Form der Identifikation einer Gemeinschaft mit einem Territorium. Man könnte sogar sagen, dieser Umstand ist einer der Gründe für die kontinuierliche kriegerische Entwicklung von Gesellschaften. Also für das kontinuierliche Auf und Ab, sagen wir es mal vorsichtiger, von Auseinandersetzungen um Ansprüche auf Territorien. Fast alle Kriege sind Territorialkriege. Da können Sie wieder nach Israel und Palästina gehen. Ja, eine der großen, vollkommen ungelösten Schwierigkeiten, an denen ja auch andere beteiligt waren oder bis auf den heutigen Tag beteiligt sind, ist ja die Frage, wem gehört Jerusalem? Nicht? Da haben Sie es ganz deutlich. Also sozusagen eine, eine Bodenqualität, bezogen auf die sich ganz unterschiedliche Gemeinschaften als zuständig definieren und kraft Wirkung dieser Definition in eine Auseinandersetzung treten. Obwohl von außen betrachtet man sagen könnte, was dann ja auch solche pazifizierenden Initiativen wie UNO oder andere versuchen, dieses Territorium ist sozusagen von seiner räumlichen Ausdehnung endlich, seht zu, wie er da irgendwie miteinander klarkommt und arrangiert sozusagen einen Rhythmus der wechselseitigen Kommunikation, der nicht kriegerisch ist. Aber dass diese Initiative, die man sich ja so leicht ausdenken kann, warum macht ihr das eigentlich? Warum bringt ihr euch da pausenlos um? Es sieht doch jeder, dass diese Erde nicht teilbar ist oder diese Lokalität nicht teilbar ist. Also muss man das irgendwie doch hinbekommen. Dass das nicht überzeugend ist, hat mit dem eben genannten Identifikationsvorgang zu tun, also mit der Vorstellung, dass sich eine Gemeinschaft ihre Solidarbeziehung veranschaulicht über ihre Platzierung in einem Raum. Frage? Ja, die Nomadenvölker und die Roma, die sind bezogen auf diese ja fast universelle Qualität der Verortung in einer Räumlichkeit, sind die historischen Ausnahmen. Man könnte das Judentum noch mit hinzunehmen. Das Judentum ist ja, und wir kommen ja noch darauf, der Fremde ist ja die Figur, die Identitätskonstruktion des Judentums am besten zum Ausdruck bringt. Es gibt bezogen auf die eben ausgeführte Argumentation historisch interessanterweise eine Reihe von wenigen, allerdings wenigen Ausnahmen. Von Gemeinschaften, die den Umstand einer nicht-territorialen Verortung kompensieren, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über die Verortung in der historischen Zeit. Also die Antwort auf Ihre Frage ist, diese Gemeinschaften konstruieren Substitutidentitäten, ich habe es gesehen, Substitutidentitäten darüber, dass sie sich nicht mehr über eine Räumlichkeit untereinander als zugehörig definieren, sondern über eine Narration, über eine Geschichte oder noch abstrakter formuliert, über die historische Zeit und nicht über den Raum. Und das ist das Judentum exemplarisch. Mit der berühmten Formulierung, die, glaube ich, von Heinrich Heine stammt. Die Tora ist das portative Vaterland des Judentums. Die Tora, richtig ausgesprochen, ist das portative, also das tragbare, das mobile, laptopartig immer als einem zur Verfügung stehende Vaterland dieser Gemeinschaft. Die transportieren gleichsam die Gemeinschaft und die für sie konstitutiven Kulte, transportieren die gleichsam in ihren Prozessen der Raumüberschreitung, transportieren sie mit sich und sind von daher nicht so wie andere angewiesen auf die Selbstverortung im Raum. Sie verorten sich in der Zeit. Deswegen ist das Judentum auch die Gemeinschaft mit einer extrem ausgeprägten Präferenz für Narrationen, für Geschichten und für die Deutung der Geschichte. Die Sensibilität in der Ausformulierung von Geschichten über die eigene Gemeinschaft ist in keiner Gemeinschaft so ausgeprägt wie im Judentum. Das ist eine sehr interessante Frage. Die Roma sind vergleichbar. Und die Nomaden, das war ja Ihre andere Frage, die Nomaden bilden unter den Bedingungen einer Nichtverfügbarkeit des Raumes eine extreme Solidaritätsverpflichtung nach innen aus. Das ist die Handlungsimplikation des Nomadismus. Wir können sogar sagen, von daher können wir das Schleiertragen sogar interpretieren. Denn wenn eine Gemeinschaft über ein Territorium nicht verfügt, dann ist diese Gemeinschaft in einer ganz anderen Weise bedroht durch Gemeinschaften, die den Versuch unternehmen, stärker zu werden, als eine Gruppierung stärker zu werden. Und wie wird man als eine Gemeinschaft stärker? Durch die exzessive Produktion von Nachwuchs. Und wann gelingt die exzessive Produktion von Nachwuchs? Durch Frauenraub. Also durch das in Besitz nehmen von potenziellen Nachwuchserzeugern. Das sind die Frauen. Sodass in solchen Nomadenkulturen, unabhängig von den klimatischen Bedingungen, die auch noch mit eine Rolle spielen, aber ganz unabhängig davon, die Sichtbarkeit des wertvollsten Teils der Gemeinschaft, nämlich der Frauen, diese Sichtbarkeit in eine Unsichtbarkeit verwandelt werden muss, also der Schleier. Sodass wir, ja, ich meine, jetzt kommt man irgendwie darauf, warum tragen die da eigentlich alle den Schleier? Das ist ja eine ganz aktuelle Debatte, immer mit dieser Burka und diesem Schleier. Das ist ja nicht eine genuine, ja, wie soll man das modern formulieren, frauenfeindliche oder die Frauen nicht respektierende, ihre Autonomie nicht respektierende Maßnahme, sondern das hat ja seinerseits einen historischen Ursprungsort. Und dieser historische Ursprungsort, könnten wir jetzt sagen, im Anschluss an Ihre Frage, ist der Schutz der Sozialität, der Schutz der Gemeinschaft unter den Bedingungen der Wanderschaft, also unter den Bedingungen, dass diese Gemeinschaft sich nirgendwo verorten kann und entsprechende Schutzräume, Wälle, Protektionen nach außen, Grenzziehungen nach außen, da kommen wir noch drauf, aufbauen kann. Wenn das gilt, dann muss, wie gesagt, die Mitgliedschaft und vor allen Dingen die weibliche Mitgliedschaft auf besondere Weise geschützt werden. Sie wollten schon sein. Ja, aber ein Territorium, das sie sozusagen wieder verlassen, das sie praktisch, also zu Weidezwecken, wandern die natürlich. Also die müssen eine Aufmerksamkeit entwickeln auf günstige Nahrungsangebote für ihre Tiere. Und das heißt natürlich dann für ihre eigene Gemeinschaft. Und diese günstigen Weideangebote sind Konkurrenzangebote, sind Angebote, die strittig sind. Das ist gar nicht spezifisch für das Nomadentum, sondern da können wir ja allgemein sagen, die Natur ist für die Menschheit immer gegenwärtig als eine knappe Ressource, um die gestritten wird. Das kann man theologisch auch formulieren. Das Paradies gibt es eben nur in der Fantasie. Und auf Erden gibt es eine Strittigkeit um die Ausbeutung der Natur, um die Ausbeutung des Bodens, überall, ganz unabhängig von den Nomaden. So, jetzt gehen wir auf die Nomaden. Die haben also praktisch, stehen unter dem Zwang, für ihre Selbstreproduktion, über die sie dann ihre Tiere auch einsetzen, für ihre Selbstreproduktion wechselnde Standorte zu identifizieren. Und da geraten sie in Konflikt mit wiederum anderen Gemeinschaften. Und diese Konflikte haben sie weniger Möglichkeiten, in diesen Konflikten haben sie weniger Möglichkeiten, sich zurückzuziehen auf ein nur ihnen zugehöriges oder jetzt müssen wir genauer sagen, als zugehörig gedachtes Territorium. Kann Ihr Argument auch so aufgreifen? Natürlich haben die irgendwie so einen Zeltplatz wie so diese so Circus Barum, der dann irgendwie auf so einem Ostpark da so 5 Tage hängt und da spielt sich dann alles ab und dann ziehen sie wieder weiter. Natürlich haben sie das, aber wenn sie diese Territorialität nun zu einer Dauerterritorialität machen würden, dann würden sie dem Zwang nicht mehr gehorchen können, für die eigene Selbstreproduktion zu sorgen. Dann würden ihnen Weidegebiete abhanden kommen, in denen dann konkurrierende Gemeinschaften sich immer schon platziert haben. Also warum machen wir das alles? Weil wir uns beschäftigen mit der Wirkung von fantasierten Räumen auf die Handlungsbereitschaft von Akteuren. Und das ist eigentlich sehr schön, auf diese verschleierten Frauen zu kommen, weil man da eine ganz andere Ableitung jetzt erzeugen kann, als die modernistische, wie können die nur so blöd sein und ihren Frauen sozusagen Schleiern umhängen, warum können die nicht die Frauen in die Autonomie entlassen. Das kommt aus einer Geschichte der Bedrohung einer Stammesgesellschaft durch Nachbarstämme. Ohne dass wir das damit dann moralisch rechtfertigen würden, wenn wir darauf verweisen. Aber wir können es anders verstehen oder wir können es stimmiger rekonstruieren. Simmel sagt eben, das typische Beispiel für diese Art der Identifikation mit einem Territorium, in der dann plötzlich der Gedanke entsteht, das ist jetzt meins, bis zu der Folge, wie gesagt, dass ich bereit bin, dafür in den Krieg zu ziehen. Diese Form der Vorstellung ist die eigentlich für Gemeinschaften typische. Also bis auf die genannten Beispiele und das Judentum hat sich das sicher nicht so einfallen lassen, wir wollen mal was anderes. Die anderen machen alle dasselbe und diese komische Territorialidentifikation, sondern das Judentum ist ja nun die ethnische Gemeinschaft, die das Schicksal einer Vertreibung gleichsam in die Identität eingeschrieben hat. Und die durch die Vertreibung gleichsam gezwungen wurde, eine territorial indifferente Form der Selbstdefinition zu entwickeln. Man kann es auch so formulieren, das Judentum macht uns vor, wie man aus der Not eine Tugend machen kann. Wie, und diese Form der Kompensation durch Historizität oder durch historische Narration haben wir ja eigentlich immer dann, wenn Völker früher besessene Territorien verlassen, wie die Vertriebenen, nehmen wir diese berühmten deutschen Vertriebenen, da aus den ehemaligen ostpreußischen Gebieten. Die Geschichte durch komplizierte Abmachungen unter den staatlichen politischen Eliten, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, führt dazu, dass Gebiete aufgegeben werden müssen, dass Ansprüche auf Territorialbesitz aufgegeben werden müssen. Und das ist, wie wir sehen, immer ein extrem schmerzhafter Prozess für die Gemeinschaft. Aber wie kompensiert sie das? Durch Narration. Dadurch, dass sie Geschichten entwirft, über die Erinnerung an die frühere Möglichkeit, sich in dem Territorium zu verorten, diese frühere Möglichkeit aufgenommen wird und sogar intergenerationell weitergegeben wird. Also haben die Vertriebenen einmal im Jahr da ihre Tänze und singen da irgendwie Lieder, die sie da irgendwo in Schlesien gesungen haben, im Sudetenland. Aber das können sie für jede Nationalgemeinschaft, die mit dem Problem der Schrumpfung oder Neuokkupation des Territoriums konfrontiert wird, können sie das für alle diese Gemeinschaften verfolgen. Und man kann sogar hinzufügen, das ist der pazifizierende Weg. Der kriegerische Weg ist, wir holen uns das Territorium zurück. Georgien, Russland 2008 oder die Geschichte ist voller solcher Initiativen. Wir holen uns, oder Karabach, Armenien, Aserbaidschan, wir holen uns das Land zurück. Armenien, Türkei, immer dieselbe Problematik. Dass es außerordentlich schwer ist, man kann geradezu sagen, darin liegt die Kunst der politischen Eliten, eine pazifizierte Form der Bewältigung des Territorialverlustes zu erzeugen. Und die meisten scheitern daran. Dann lässt sich irgendein Staatenführer einfallen, Türkei, Armenien, gehen wir doch mal zusammen in ein Fußballspiel, reichen uns die Hand und versuchen, da wir Nachbarn sind, den Schmerz des Territorialverlustes nicht zu vergessen, aber jedenfalls nicht mehr die Territorialkonflikte kriegerisch auszuhandeln und sofort, wenn diese Initiative startet, mit Frau Clinton oder ohne Frau Clinton, aber initiiert durch so ein gemeinsames Fußballspiel, das man sich anschaut, wenn so eine Initiative startet, wird im Binnenraum der jeweiligen Gemeinschaft diese Initiative sehr schnell zurückgepfiffen, durch die jeweiligen Oppositionen korrigiert und diese Konflikte werden dann petrifiziert, also auf Dauer gestellt. Das sind dann die sogenannten Frozen Conflicts, mit denen wir es in der ganzen Geschichte der Menschheit zu tun haben. Zwei Fragen, wenn es noch eine Frage ist. Ja. Das ist ja, damit haben wir den Strukturkonflikt Israels genau bezeichnet, den wir jetzt hier nicht thematisieren wollen, aber Sie haben ihn genau benannt. Es gibt auch Positionen innerhalb der jüdischen Intelligenz, die von mir hochgeschätzte Hannah Arendt, eine Philosophin, die ich bestimmt schon mal erwähnt habe, weil sie eine grandiose Theoretikerin in vielerlei Hinsicht ist, die hat gesagt, mit Entstehung des Staates Israel ist das Judentum dem Untergang geweiht. Also ist das Judentum in der alten Form, wie wir gesagt haben, portatives Vaterland, ist in eine Krise geraten, sagen wir mal vorsichtig. Genau was Sie sagen. Die müssen nun integrieren eine jahrtausendealte Identitätskonstruktion, nämlich wir sind die Gemeinschaft, die sich nicht territorial verortet, sondern zeitlich, historisch verortet, die müssen dieses alte Identitätskonstrukt ihrer eigenen Gemeinschaft nun kombinieren mit Staatlichkeit. Und das ist ihr Problem, auch für die Zukunft. In welcher Hinsicht? Mit was für Implikationen verstehen wir uns in diesem modernen Israel jetzt eigentlich als Staat? Und auch die anderen Staaten müssen auf diesen komplexen Identitätstransformationsprozess, der sich auf das Territorium bezieht, müssen auf diesen komplexen Transformationsprozess zu reagieren in der Lage sein. Und zwar, das ist auch kompliziert. Die können ja nicht sagen, ja wieso, ihr habt hier uns immer vorgemacht, ihr seid jetzt die Identität, die eigentlich einen Raum nicht braucht, jetzt wollt ihr plötzlich einen Raum, raus hier. Aber sie müssen ihrerseits auch eine Antwort auf diese Frage finden, und das ist ja der Dauerkonflikt Palästina und Israel, und das wissen Sie alle, weil wir es jeden Tag in der Zeitung lesen, wem gehört das Land? Und wer hat also dieses bei Simmel ausgearbeitete, genuine Recht auf die Identifikation mit dem Territorium? Aus der Simmelschen Perspektive wissen wir, dass alle Territorialidentifikationen artifizielle Identifikationen sind. Eigentlich brauchen wir den Raum nicht, so ganz modern formuliert. Aber alle Gemeinschaften und die Einzelmitglieder in diesen Gemeinschaften bilden die Fantasie aus, dass für die Identität, für das Verständnis, für die Kooperation mit dem anderen man eine Form der Territorialverortung haben muss. Von daher wird Facebook und so etwas eben interessant. Also die für Sie strukturtypisch werdende Kommunikationsform, weil Sie mit diesen Kommunikationen auf dem Weg sind, oder sage ich es mal mich einschließend, wir auf dem Weg sind, uns in Kommunikationen zu begeben, die in der Tat eine Territorialverortung praktisch nicht mehr brauchen. Auf dem Weg sind wir in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir kommunizieren in Sekundenschnelle mit irgendjemand, der da im so australischen Busch hockt und sagt, ich bin gerade von einer Spinne gebissen worden, und schreiben wir, es tut mir aber leid, versucht die doch mal aus dem Zimmer zu jagen. Oder, und dann sitzt er da in Australien. Also wir erzeugen Kommunikationsräume und entsprechende Solidaritäten, das war jetzt das Argument, die sich von der Territorialverordnung vollkommen lösen. Die Fernuniversität ist so eine Institution auf dem Weg dahin. Ich studiere gar nicht mehr irgendwie, wie wir hier vollkommen altertümlich, 18. Jahrhundert, kommt man hier in so einen komischen Hörsaal, guckt sich wechselseitig an, das ist ja alles total altertümlich bezogen auf dieses Argument konstruiert. Und die Fernuniversität bietet den Eintritt in eine Kommunikationsgemeinschaft mit entsprechenden Möglichkeiten der Prüfung, der Evaluation, der Gratifikation in Diplomen, den Eintritt in eine Kommunikationsgemeinschaft, die territorial indifferent ist. Also kann ich in Dortmund hocken und mich da in so eine Fernuniversität einklicken, das kann ich aber auch von Basel aus machen oder von Offenbach oder von wo auch immer. Klicke ich mich ein und ich erzeuge ein Studium, eine Kompetenz, die vollkommen unabhängig ist von irgendeiner territorialen Verortung. Also diese Sache mit dem Raum, ich hatte Ihnen eingangs gesagt, das ist eigentlich eines der Zentralkapitel der Soziologie, und für alle, die dabei sind, in die Soziologie einzusteigen und uns nicht verlassen, weil sie Lehrer werden, für die ist das eine Fundgrube für die Suche nach Arbeitsthemen oder Themen für die eigene Magister- oder Diplomarbeit, Dissertation oder was auch immer. Das ist so ertragreich, dass können wir uns gar nicht vorstellen. Man muss eigentlich für die Zukunft der menschlichen Kommunikationsverhältnisse diese Raumsoziologie von Simmel rezipieren, weil sie, das muss man sich mal vorstellen, vor 100 Jahren entworfen wurde und diese wichtigen Argumente eigentlich alle schon enthalten, die wir brauchen, wenn wir verstehen wollen, was mit uns los ist, beziehungsweise was mit uns in Zukunft los ist. Simmel sagt dann entsprechend, das wundert uns jetzt nicht, ein weiteres Zitat: Der Natur gegenüber ist jede Grenzsetzung Willkür. Selbst im Falle einer insularen Lage, dadurch, sagt er, prinzipiell auch das Meer in Anführungszeichen in Besitz genommen werden kann. Gerade an dieser Unpräjudizierbarkeit durch den natürlichen Raum macht die unbedingte Schärfe der einmal gesetzten physischen Grenze die formende Macht des gesellschaftlichen Zusammenhangs und ihre von innen kommende Notwendigkeit ganz besonders anschaulich. Also er sagt, von außen betrachtet ist natürlich die Grenzziehung in der Tat vollkommen willkürlich. Ja, gucken Sie mal in den arabischen Raum, diese Länder, die in der nachkolonialen Zeit von den Engländern und Franzosen da in Arabien gezogen wurden, vollkommen unabhängig, ob da irgendwie Kurden noch getrennt oder gemeinschaftlich verstanden werden, werden da mit dem Lineal Grenzen gezogen. Das sieht man vor allen Dingen an der arabischen Halbinsel, die Artifizialität der Grenzziehung. Und das ist wunderbar, dass Simmel uns darauf hinweist, jede Grenzziehung ist bei genauer Betrachtung vollkommen artifiziell. Weil die Natur die Grenzziehung eigentlich nicht offeriert. Die Menschen nehmen gerne das von der Natur Angebotene, also von mir aus den Rhein, um ein Beispiel zu nehmen, oder die Oder, nehmen zum Beispiel die Flüsse als geografische Angebote für die Grenzziehung, aber man muss sich immer gewiss sein darüber, dass auch diese vermeintlich natürlichen Grenzziehungen artifizielle Grenzziehungen sind. Sie sind konstruierte. Oder denken Sie ganz an den Anfang unserer Vorlesung, Konstruktionen der Wirklichkeit. Und die Soziologie, wie vielfach gesagt, ist die Disziplin, die sich mit den Konstruktionen der Wirklichkeit beschäftigt. Also die Wirklichkeit nie essentialistisch betrachtet. Etwas ist wesenhaft mit etwas verbunden. Das nennen wir Essentialismus. So denken viele Akteure. Der Raum ist essentiell mit meiner Identität verbunden. Und wenn ich woanders hinkomme oder hinzugehen gezwungen werde, dann gerate ich in eine Identitätskrise, weil ich die Vorstellung habe, ich bin nicht mehr, weil mein Raum nicht mehr da ist. Diese essentialistische Betrachtung haben Akteure, haben die Gemeinschaften selber. Die Soziologie weist auf die Artifizialität auch solcher Konstruktionen hin, also arbeitet methodologisch, betrachtet nicht mit einem Essentialismus, sondern mit einem Konstruktivismus. Auch das wundert uns dann nicht, wenn er weiter sagt, die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern, das können Sie jetzt selber vervollständigen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt. Nicht eine räumliche Tatsache, also essentiell in die Natur sozusagen eingeschriebene Substanz mit einer Handlungswirkung, sondern er denkt das andersrum. Milieus, Gemeinschaften definieren sich in ihrer Mitgliedschaft auch über das Erzeugen und das Kreieren von Grenzen. Da hat er sehr schöne Passagen darüber. Natürlich ist das nicht in dieser Abstraktion gehalten, sondern er plausibilisiert seine Argumentationen. Es gibt sehr schöne Passagen über den Gebirgsbewohner und den für den Gebirgsbewohner typischen, wie er das nennt, Konservatismus. Also diese Bergpeople, die da irgendwie so in den Alpen rumhängen oder ja, dieser ganze Alpenraum, Schweiz, Österreich, so sein Argument, das sind sozusagen räumliche Strukturen, die nahelegen die Wahrnehmung einer Gemeinschaft, die selbstgenügsam ist. die die Nachbarschaft und den Austausch mit Nachbarn nicht braucht. Die also Austausch indifferent ist oder Austausch distant ist. Oder eine andere Formulierung für diese Austauschdistanz ist eben dann, wenn wir es politisch formulieren, konservativ. Wir sind alle so ein bisschen hinterwäldlerisch, wie man dann ja auch sagt. Die glauben sozusagen, sich in einer Selbstgenügsamkeit zu definieren und auf den Austausch mit Nachbarsozietäten verzichten zu können. Das berühmteste Beispiel für diese Form der Selbstgenügsamkeit in der Definition der eigenen Gemeinschaft ist nun in der Tat der Kaukasus, wo wir praktisch in jedem Tal des Kaukasus eigene Sozietäten, hier gibt es ja an unserer Universität diesen großartigen Sprachforscher Herrn Gippert, der durch diesen Kaukasus düst mit Aufnahmegeräten und jede Kleinstsprache, die da eben von einem Tal zum anderen noch gepflegt wird, aufnimmt, die protokolliert und hier irgendwo in so ein Archiv stellt, damit die Endangered Languages, heißt das Projekt, damit diese Sprachen nicht verloren gehen. Aber wir haben jetzt schon längst gelernt, dass diese Sprachen immer indizieren Kommunikationsbereitschaften beziehungsweise indizieren Kommunikationsbereitschaften. Mitgliedschaften. Sie wollten was fragen? Ja, und vorhin war noch jemand neben Ihnen. Ja.
Ist es dann nicht wahrscheinlich, weil gerade diese Werkstücke, die wir vorher zurückgezogen haben, das mit dem Schweizer sein, sind ja generell kleine ethnische Völker.
Ja.
Ist es dann nicht wahrscheinlich, dass Sie gerade diese Austauschdistanz daher einnehmen, um sich selbst zu schützen und um sich als kleines Volk irgendwo von den Größeren abzugrenzen und damit zum Erhalt des eigenen Volkes beizutragen? Weil ja gerade die kleinen Völker
Ja, was ist jetzt die Vermutung? Ich habe den Anfang nicht.
Die Vermutung ist halt, dass diese Austauschdistanz nicht unbedingt auf Selbstzufriedenheit oder auf
Selbstgenügsamkeit, also die definiere ich, muss mal gucken, wie er das formuliert.
Zugreift, sondern vielmehr auf die Tatsache, dass sie sich selbst als Schutz durch die örtliche Einschränkung, sich selbst als Schutz, Schutzwall bauen gegen die andere Gesellschaften, die sich territorial einmischen könnten.
Ja, ja.
Eine stille Unterwanderung.
Ja, ja. Also die haben so, also so sein Argument. Die bilden, also ich kann Ihnen das auch vorlesen, das ist eigentlich wunderschön, das bekannteste Beispiel bilden die Gebirgsbewohner. Und jetzt sagt er, mit ihrem eigentümlichen In-Eins-Bringen, das ist ja alles irgendwie Simmel, vollkommen altertümlich alles formuliert, also ihrem eigentümlichen In-Eins-Bringen von Freiheitssinn und Konservatismus, von Sprödigkeit des Verhaltens gegeneinander und leidenschaftlicher Anhänglichkeit an den Boden. Der Konservatismus ist in Gebirgstälern sehr einfach aus der Erschwerung des Verkehrs mit der Außenwelt und dem daraus hervorgehenden Mangel an Anregung zur Veränderung erklärt. Wo die Gebirgslage diese prohibitive Wirkung nicht übt, wie in einigen griechischen Landschaften, da kommt da sozusagen kontrastiv auf so griechische Inseln, da stellt sich das anders dar. Aber das Argument ist, Kraft Wahrnehmung des Raumes, in dem man sich bewegt, entsteht eine kollektive Identität. Und dieser kollektiven Identität Initiativen des Selbstschutzes oder Initiativen der vorsichtigen Kontaktaufnahme mit anderen und dergleichen mehr. Und das ist eine dann jeweils im einzelstaatlichen Gebilde natürlich immer eine Frage der Tradierung einer solchen Identität in die Strukturen einer modernen Gesellschaft. Wenn Sie auf die Schweiz zu sprechen kommen, die bringen das ja bis heute fertig, eine nationale Identität unter den Bedingungen der Dreisprachigkeit oder Viersprachigkeit zu kontinuieren. Das ist unglaublich, was die schaffen. Also unglaublich heißt, das ist erstaunlich, wie hier flexibel diese ortsgebundenen Identitätskonstruktionen durchaus in die Moderne übersetzt werden können. Also wir dürfen uns, Stichwort Konservatismus, das nicht so vorstellen, als sei das jetzt eine Nichtanpassung gegenüber den Tendenzen einer modernen Gesellschaft. Ja? Sondern es ist durchaus möglich, dass es Interdependenzen zwischen diesem ortsgebundenen Heimatgedankens auf der einen Seite und einer Bereitschaft zur extremen Mobilität gibt. So. Ja? Wir sind aber hier in einer Lage, mit Simmel zu identifizieren, dass das mit Sicherheit ein Problem sein wird. Und wenn Sie nochmal an Facebook und andere Kommunikationsformen denken, dann entsteht in den modernen Gesellschaften, die wie selbstverständlich diese Kommunikationstechniken anwenden, entsteht das Folgeproblem, wie definiert sich dann so eine internationalisierte Gemeinschaft noch als nationale, muttersprachengebundene Gemeinschaft? Über welche Zeremonien, über welche Rituale wird angesichts des Umstands, dass die Mitglieder dieser Gemeinschaft schon längst in internationalen Kooperationen sich bewegen, wo wird und wie wird zeremoniell und rituell an den Umstand einer muttersprachlich gebundenen Gemeinschaft erinnert? Soll das der 9. Oktober sein? Gibt es da extra Feiertage? Ist das die Weihnachtsansprache der Kanzlerin und die Neujahrsansprache des Präsidenten oder umgekehrt? Wo wird noch so etwas wie eine Gemeinschaft, die etwas mit dem Territorium selbst zu tun hat, definiert und in Erinnerung gebracht? Ein Riesenproblem, mit dem sich längst natürlich auch Expertengruppen aller Art beschäftigen. Er hat eine schöne Deutung des Rendezvous. Das Rendezvous als etwas, in dem sich relativ Fremde verabredet haben, in einen Austausch zu treten. Und er fragt sich eine interessante Frage: Wie kommt es, dass die Menschen bei einem Rendezvous eher die Räumlichkeit erinnern als den Zeitpunkt? Und ich lese Ihnen das mal vor. Ja, ich steige da jetzt mal so ein. Dies aber alles sind einzelne Ausgestaltungen eben desselben allgemeinen Gegensatzes, dem im Räumlichen der soziologische Drehpunkt gehört, indem der Verkehr die Stadt zu einem solchen ausbildet, erwächst der eigentliche Sinn des Verkehrs. Denn dieser ist doch im Gegensatz zum einfachen Streben ins Unbegrenzte hinein, also der Sinn des Verkehrs, dass die Bewegung einer zweiten äquivalenten Macht begegnet, ich erläutere das gleich, Macht begegnet, ohne dass diese Begegnung eine feindselige zu sein braucht, was sie bei einem ausgebildeten Verkehr immer ist. Was heißt das jetzt? Straßenverkehr und unser Auftreten im öffentlichen Raum ist hier angesprochen. Das ist ein Wahrnehmen des öffentlichen Raums, wie er sagt, wo die Begegnung mit dem anderen nicht zwangsläufig eine Begegnung der Feindseligkeit sein muss, also der scharfen Gegensätzlichkeit, sondern der Verkehr, der Straßenverkehr, aber auch der Verkehr, den wir praktizieren auf dem Trottoir, ist also eine Qualität des Austauschs, bei dem wir den Gegenüber als ein neutralisiertes Mitglied unserer eigenen Sozialität wahrnehmen und in dieser Neutralitätswahrnehmung des Gegenübers seine Nähe tolerieren können. Das ist etwas, was wir als eine Errungenschaft moderner Gesellschaften gar nicht mehr wahrnehmen. Dass wir aus dem Hörsaal gehen, auf die Straße treten und in die S-Bahn steigen, Straßenbahn, was auch immer, uns dort in Nahraumkommunikation begeben, bei der wir die Frage, haben wir es mit einem Feind, mit jemandem, der uns was will, mit einem potenziellen Gegner, diese Frage systematisch nicht stellen. Warum nicht mehr stellen? Weil wir sozialisiert sind, schon längst eingeübt in eine Kommunikationspraxis, die den Fremden gegenüber als Fremden zu tolerieren gelernt hat. Das gilt für den Verkehr, für den Straßenverkehr, aber eben auch für den Verkehr als Fußgänger, Fußgängerzone oder was auch immer, wo wir an uns selber beobachten, wenn wir nicht eine Soziophobie haben, das ist aber klarerweise eine pathologische Ausprägung der Selbstdefinition, wo wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir mit Fremden vollkommen unproblematisch uns in einen Austausch begeben. Das konstituiert eigentlich die moderne Gesellschaft, könnten wir sagen, dass wir in Räumen, dass die Mitglieder sich in Räumen bewegen, ohne dass sie den Status des Gegenübers noch überprüfen. Vormoderne Gesellschaften haben komplizierte kommunikative Rituale, über die sie den Status bei Kontaktaufnahme, den Status des Gegenübers überprüfen. Es gibt Kulturen, afrikanische Kulturen im Wesentlichen heute noch, bei denen wir beobachten können, nur um das an einem Beispiel Ihnen zu zeigen, eine exzessive Grußpraxis. Exzessive Grußpraxis heißt, irgendwie stellen wir uns irgendwie so eine Steppe vor und ich komme da irgendwie vom Wasserloch und habe da irgendwie so meinen Krug auf dem Kopf und sehe in der Ferne jemanden auf mich zukommen. Und jetzt setzt eine in manchen Fällen halbstündige Grußzeremonie ein, in der ich mich selber als Mitglied in einer Verwandtschaftsgruppe und diese Verwandtschaftsgruppe immer weiter spezifiziere, auslege. Es dem anderen entgegenrufe, ich bin der Sohn von dem, der in dem Dorf die geheiratet hat, eine enorme, geradezu eine ganze Geschichte von Verwandtschaftsverbindungen wird in die Grußpraxis eingepflanzt und das wechselseitig. Derjenige, der jetzt allmählich aus dem Geflimmer der Entfernung mir sich nähert, dem wird die nämliche Grußritualität angesonnen. Sodass wir Kulturen haben, die einen unendlich umständlichen ersten Akt der Kontaktaufnahme praktizieren. Gemessen an unserem Hallo, guten Tag oder was auch immer. Das ja eine extreme Kommunikationsgeschwindigkeit impliziert. Wir edieren kurz den Gruß und dann können wir schon auf den Gegenstand der Kooperation übergehen. In diesen Kulturen, und deswegen erinnere ich das jetzt, um den Umgang mit der Fremdheit im Raum zu kontrastieren, in diesen Kulturen muss über eine umständliche Grußritualität überprüft werden, mit wem habe ich es zu tun? Wer ist mein Gegenüber? Und dieses Wer ist mein Gegenüber muss so präzisiert werden, dass die Kontaktaufnahme unter der Bedingung der Zweifelsfreiheit erfolgen kann. So, das ist natürlich sehr amüsant, so etwas zu lesen, da gibt es auch schöne Studien drüber, wie da Leute eine halbe Stunde brauchen, sich da überhaupt dem anderen gegenüber zu identifizieren. Also da werden ganze Familiengenealogien werden in die Großpraxis übersetzt. Das machen die doch nicht, weil die bescheuert sind oder weil sie nichts anderes zu tun haben, sondern das machen sie wegen einer Raumerfahrung, die verbunden ist mit der Konfrontation möglicher Gegnerschaft. Und in diesen Kulturen, in denen die Raumüberschreitung verknüpft war mit der Gefahr der Gegnerschaft, in diesen Kulturen haben wir exzessive Grußpraktiken ausgebildet. Und von diesem historischen Ursprung her, das als letztes Wort dazu, dann gehen wir mal weiter in diesen Raumkonstruktionen. Von diesem historischen Ursprung her können wir uns im Übrigen sehr schön erklären, warum bis heute die elementarste Grußformel bei der Kontaktaufnahme ist: Friede sei mit dir. Also wieso elementar in die Kommunikationseröffnung der Pazifizierungswunsch sogar heute noch eingepflanzt ist. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in der unmittelbaren Begegnung. Interessanterweise nicht mehr in unseren Kulturen. Wir haben noch ein paar Kulturen, in denen so explizit die Rhetorik des Friedenswunsches eingebaut ist, Salam alaikum, alaikum salam, alaikum salam oder Shalom. Also wir haben Kulturen, und das ist in sich interessant, dass die eben auch aus räumlichen, sozialräumlichen Regionen noch stammen, in denen diese mögliche Gegnerschaft in der Tat ein brennendes Problem war. Aus diesen Kulturen stammen noch, oder die praktizieren heute noch als ersten Kommunikationseröffnungsritus dieses Friede sei mit dir. Also die unmittelbare Begegnung, in die ich mit dir eintrete, die muss kommunikativ mit der Idee der Pazifizierung und dadurch möglichen Kontinuierung des Austauschs versehen werden. Ich hänge den Leuten praktisch sprachlich so eine Kette um, wie das in Hawaii oder ich weiß nicht, irgendwie gibt es so Gegenden, wo man immer solche schönen Ketten umgehängt bekommt. Das mache ich sprachlich. Ich hänge als allererstes dem Gegenüber sozusagen eine Kette um. Warum machen die Menschen das? Weil sie ihre Erfahrung gemacht haben mit der Konfrontation durch Fremdheit in einem Raum, der als strittiger oder konkurrenter Raum wahrgenommen wird. Jetzt zum Rendezvous. Ich erinnere ferner an das Rendezvous als spezifisch soziologische Form, deren örtliche Determiniertheit die Sprache durch den Doppelsinn des Wortes charakterisiert. Es bezeichnet sowohl das Zusammentreffen selbst wie seinen Ort. Sowohl das Zusammentreffen selbst, also Rendre, als auch den Ort selbst. Das soziologische Wesen des Rendezvous liegt in der Spannung zwischen der Punktualität und Flüchtigkeit des Ereignisses einerseits und seiner räumlich-zeitlichen Fixierung andererseits. Das Rendezvous und keineswegs nur das Erotische oder Illegitime, das Rendezvous hebt sich psychologisch durch den Zug des einmaligen, akuten, nur der besonderen Gelegenheit entsprießenden aus der Daseinsform heraus, hebt sich, nochmal formuliert, psychologisch durch den Zug des einmaligen, akuten, nur der besonderen Gelegenheit entsprießenden aus der chronischen Daseinsform heraus. Und weil es sich so von dem kontinuierlichen Ablauf der Lebensinhalte inselhaft ablöst, gewinnt es gerade an den formalen Momenten seiner Zeit und seines Ortes einen besonderen Halt für das Bewusstsein. Also ich meine, das ist grandios, wie der das denkt. Also so eine Trivialität wie ein Rendezvous wird jetzt also perspektivisch daraufhin überprüft, wie kommt es, dass Menschen das Rendezvous als eine Örtlichkeit, als eine Lokalität besser, sagen wir jetzt mal ganz blöde, leichter erinnern als das, was sie sozusagen in der Routine von Austauschbeziehungen eben vermögen. Antwort, es hat eben mit dieser, wie er sagt, mit der Singularität des Ereignisses, das verknüpft wird mit der Singularität des Raumes, in dem man sich trifft, zu tun. Für die Erinnerung, sagt er dann, entfaltet der Ort, weil er das sinnlich Anschaulichere ist, gewöhnlich eine stärkere assoziative Kraft als die Zeit. Also können Sie ja mal ausprobieren, so mal so in Ihren Gesprächen untereinander, wenn die Rede auf Rendezvous kommt, wie die Leute das erinnern. Und man macht immer die Erfahrung oder sehr häufig eben die Erfahrung, die Lokalität fällt leichter ein als der Termin oder der Zeitpunkt. Und Simmel interessiert das natürlich, weil ihn ja die Fruchtbarkeit einer durch Raumsoziologie entworfenen Begrifflichkeit interessiert. Also ihn interessiert, damit zu arbeiten, was die Raumsoziologie zu konstruieren vermag. Wegen der Perspektive, um Ihnen ein Beispiel noch dafür zu geben, wie man damit soziologisch arbeiten kann und sich soziologisch etwas erschließen kann, können wir, wenn wir diesen Gedanken noch einmal erinnern, dass die Menschen eine Identifikationsneigung mit dem Territorium, auf dem sie sich befinden, entwickeln und Kraft Wirkung dieser Identifikationsneigung sich in den Austauschbeziehungen mit anderen definieren, können wir beispielsweise der Frage nachgehen, was mit Menschen geschieht, wenn sie diese Möglichkeit der Raumverortung verlassen, also die Technologie des Flugzeugs benutzen, um die Raumüberschreitung zu beschleunigen. Das ist eine Frage an die Soziologie der Flugzeugbenutzung. Genauso kann man die Frage stellen an die Soziologie der Autobenutzung, wo wir auch etwas Interessantes haben, nämlich ein Raumüberschreitungsmotiv mit der Technologie, die wir Auto nennen, und einer durch die Technologie ermöglichten Geschwindigkeitserhöhung und zugleich Risikoerhöhung. Die Austauschbeziehungen, die wir als Fußgänger untereinander praktizieren, sind im Prinzip relativ krisenfrei, dadurch, dass wir im Austausch im Raum über unsere Wahrnehmungsorgane, im Wesentlichen das Auge, aber das Ohr ist auch beteiligt, die mögliche Kollision mit dem Gegenüber antizipieren und ihm ausweichen. Es gibt auf Bürgersteigen immer mal wieder diese, das haben Sie sicher alle schon erlebt, diese lustige Situation, wenn man jemand vor sich hat und man möchte genau in die Richtung ausweichen, in die jetzt auch der Gegenüber ausweicht. Dann gibt es dieses hübsche kleine Spielchen, das aber sehr schnell auch konfliktuös mit einem Lächeln pazifiziert wird, aber auch das Potenzial einer Konfliktkonstellation enthält. Im Prinzip können wir mit Einsatz unserer gattungstypischen Wahrnehmungsorgane die Kollisionen als Fußgänger selbst autonom kontrollieren. Diese Kontrollmöglichkeit ist bei Einsatz von Technologien wie dem Auto oder dem Flugzeug eben nicht mehr in der Form gegeben, sodass ganz andere Verhaltensweisen bei der Benutzung solcher Technologien wahrscheinlich werden. Und wenn wir auf das Beispiel des Fliegens zu sprechen kommen, dann kann man sagen, dass durch die Flugzeugbenutzung die Menschen in eine dramatische Verortungskrise geraten, die sie durch eine Reihe von Verhaltensweisen kompensieren, die sie in ihrem normalen Leben im Prinzip nicht zeigen. Der deutlichste Ausdruck dieser Irritation in der Möglichkeit räumlicher Verortung ist die sogenannte Flugangst, die wir jetzt aber nicht als Flugangst interpretieren. Also die Leute haben irgendwie so eine psychische Schwierigkeit und das muss jetzt irgendwie therapeutisch da irgendwie und durch Training bearbeitet werden, sondern die Flugangst ist aus simmelianischer Perspektive eigentlich eine zugespitzte Krise in der räumlichen Verortung, also wie wir gesagt haben, der Verortung des Aktors im dreidimensionalen Raum. Zu dieser Verortungskrise gesellt sich also bei Langstreckenflügen auch noch eine gleichermaßen dramatische Verortungskrise, nämlich die bezogen auf die Zeitlichkeit. Das packen wir heutzutage lässig als sogenannten Jetlag weg. Und wir arrangieren uns mit dem Umstand, dass wir in eine auf die Zeit, auf den Kalender bezogene Krise geraten, indem wir das deutend sozusagen wegrationalisieren oder wegdeuten und sagen, das ist halt der Jetlag. Aus der Sicht der Simmelschen Soziologie ist daran faszinierend zu sehen, wie Menschen in eine auf die zeitbezogene und raumbezogene Verortungskrise geraten und diesen Verortungskrisen auf ganz unterschiedliche Weise Ausdruck verleihen. Das ist eine Frage an die Ausbildung der Flugbegleiter, eine Berufsgruppe, die es nun alltäglich professionell mit Leuten zu tun hat, die in einer Verortungskrise sind. Und deren Professionalität darin eigentlich zum Ausdruck kommt, nicht, dass sie es schaffen, elegant und ohne die Gläser umzukippen, Tomatensaft oder Orangensaft zu reichen, sondern dass sie in der Lage sind, in dieser Zeitstrecke und räumlich betrachtet, in dem Nirgendwo des Raumes, in dem diese Röhre da irgendwo fliegt, für die Menschen, die diese Technologie benutzen, kommunikativ eine Verortung zu erzeugen. Kommunikativ, nicht stillstellen mit Saft oder mit so einem, das wird schon, wir werden ja auch landen, sondern die ganze Professionalität oder Kunst dieses Berufs bezieht sich jetzt so betrachtet darauf, Menschen in einer vollkommen unnatürlichen Situation kommunikativ zu begleiten. Die ist unnatürlich, wohlbemerkt, aus der Perspektive der Simmelschen Soziologie. Sie ist nicht unnatürlich für uns als Akteure, die wir alle schon längst in diesen Routinen uns bewegen oder aus diesen Aktivitäten Routinen gemacht haben. Unabhängig davon, dass wir alle uns daran gewöhnt haben, auch Autos zu fahren, unabhängig davon, dass wir uns daran gewöhnt haben, Flugzeuge zu benutzen, gilt soziologisch betrachtet das, was wir jetzt aus Simmel beziehen können, das Benutzen dieser Technologien ist verbunden mit Verortungskrisen. Und diese Verortungskrisen werden auf unterschiedliche Weise kommunikativ kompensiert, so wie wir ganz am Anfang heute einmal darüber gesprochen haben, dass eben portatives Vaterland, dass das Judentum seine auf Dauer gestellte Verortungskrise, was das Verfügen über Raum betrifft, kompensieren durch unendliche Geschichten, die über die eigene Ethnie erzählt werden. So kann man sagen, sind wir in der Soziologie eigentlich aufgestellt. Was ich immer versucht habe, in dieser Vorlesung deutlich zu machen, wir detrivialisieren die Realität, von der wir umgeben sind. Wir sagen nicht, ja wieso, was soll das, man macht doch jeder oder das ist doch längst Routine. Sondern wir artifizialisieren das, was uns natürlich vorkommt. Und denken darüber nach, indem wir uns die Frage stellen, was geschieht eigentlich mit der Gattung Mensch, was geschieht mit den Akteuren in angebbaren Konstellationen, in diesem Fall heute, in angebbaren Raumkonstellationen. Simmel muss sich dann geradezu zwangsläufig, ein letztes für heute, mit dem Wanderer und dem Vagabunden beschäftigen. Das muss zwingend in seiner Argumentation dann folgen, weil, wie vorhin schon die Frage nach den Nomaden aufgetaucht war, weil dann natürlich es interessant wird, zu fragen, welche Handlungsvoraussetzungen hat die Wanderschaft und welche Vorteile gleichsam hat die Wanderschaft gemessen an der Sässigkeit, also gemessen an, unser Argument, an die Identifikation mit dem Territorium. Was zeichnet den Wanderer aus? Was sind sozusagen seine Vorteile? Und natürlich, was sind seine Nachteile? Das ist die eine Frage, die ihn beschäftigen muss. Nächstes Mal gehen wir darauf noch ein bisschen ein. Und die zweite Frage, die ihn beschäftigen muss, ist, was geschieht eigentlich mit Gemeinschaften und ihren Akteuren, wenn die Akteure in den Nahraum eintreten, also wenn die Kommunikation stattfindet unter der Bedingung extremer räumlicher Annäherung der Akteure aneinander. Dann, so in dem wunderbaren Exkurs über die Soziologie der Sinne, dann werden plötzlich Augen, Nase, Ohren auf eine ganz andere Weise abgerufen als Kommunikationssteuerungsmedien für die Bewältigung der Nahraumkommunikation. Und das ist faszinierend, also wenn Sie das nicht längst gelesen haben, diesen Exkurs über die Soziologie der Sinne, das sind 4, 5 Seiten, schauen Sie sich das einmal an. Faszinierend, wie er eben, ja, worüber haben wir heute gesprochen? Über Makrokonstellation, große Räume und den Umgang der Kollektive mit diesen großen Aufteilungen.